Hallo, hier ist die Kulturkritik München auf Radio Lora. Ähnlich wie hier Radio Lora sendet in Frankfurt Radio X kritische Auseinandersetzungen, Essays und Kommentare zur Frankfurter politischen und kulturellen Szene. Ich war von dort zu einer Diskussion über die Pegida-Bewegung eingeladen, bei der Initiatoren der Gegendemonstrationen zu Fragida und einige Mitglieder der antifaschistischen Bewegung teilnahmen. Und so kam es kürzlich zu einer Koproduktion von Radio X und Radio Lora, die für den 21. Januar bereits vorproduziert wurde. Die will ich euch heute auch für München auf Radio Lora bringen. Ich hoffe, sie bringt einige Anstöße auch für die hiesige Diskussionen.
Herzlich willkommen zum ABS-Magazin, dem Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, heute am 21. Januar bzw. am 14., denn das ist eine Vorproduktion mit einer Koproduktion mit Radio Lora aus München. Am Mikrofon sind heute Etta Kevili und der Emanuel.
Hallo, hallo.
Wir machen heute eine Themensendung zu Pegida, also zu diesen selbsternannten und angeblichen patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wir wollen da so ein bisschen auf die Hintergründe gucken, dieser Demonstrationsbewegung, die sich ja seit dem Oktober 2014 angefangen in Dresden meistens oder am Montag immer wieder trifft. Mittlerweile gibt es sie ja auch in verschiedenen Städten in Deutschland. Verschiedene Gruppen haben sich unter diesem Motto zusammengefunden, auch in Frankfurt. Gab es da schon was? Wir wollen so ein bisschen gucken, wie da die Entwicklungen in Frankfurt sind, wie die in der Zukunft vielleicht so sein werden. Wir versuchen das mal abzuschätzen. Und wir wollen aber eben auch auf die Hintergründe gucken. Also was sind die Positionen von Pegida? Was sind das vielleicht auch für Leute? Vielleicht lässt sich darüber was sagen. Also wollen auch so ein bisschen die sozial-psychologische Komponente einfangen und das Ganze auch so ein bisschen einordnen in den ja vielleicht insgesamt europäischen Rechtspopulismus, der sich in den letzten Jahren aufgetan hat und vielleicht auch die Stimmung ein bisschen vergleichen und in Beziehung setzen zu der Situation in den 90er Jahren, also 1992, 93, wo es dann ja auch zu diesem sogenannten Asylkompromiss gekommen ist, nach diesen vermehrten Brandanschlägen und Demonstrationen, und so ein bisschen vergleichen, hat das eigentlich was damit zu tun. Emanuel und ich machen das nicht alleine, sondern wir haben eine Menge Gäste uns eingeladen am Telefon und hier im Studio. Heute ist es ganz besonders voll. Ich sage in die Runde erstmal Hallo zu euch.
Ja, also wir dürfen begrüßen hier im Studio den Tino. Tino ist aktiv in der Anti-Fragida-Gegendemonstration hier, Gegenaktion. Hallo.
Hallo.
Ja, dann haben wir noch hier den Till und den Oliver. Die beiden engagieren sich in der antifaschistischen Linken im Rhein-Main-Gebiet.
Hallo.
Hallo. Jo, und am Telefon noch zugeschaltet aus München haben wir den Wolfram Freundschuh. Der Wolfram war in den 70er und 80er Jahren als Diplompsychologe und Aktivist der Antipsychiatriebewegung aktiv. Heute macht er die Webseite Kulturkritik.net und auf dieser Webseite könnt ihr auch viele Artikel von ihm zum modernen Rassismus im Zusammenhang mit dem bürgerlichen Subjekt einsehen.
Jo. Hallo.
Ja. Hi Wolfram.
Hallo, ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben eine Menge vor heute in der Sendung. Ich habe gerade schon so ein paar Punkte genannt, was wir uns alles vorgenommen haben. Und zum Anfang sollten wir uns vielleicht tatsächlich erstmal so ein bisschen klar machen, was wollen die, wer ist Pegida?
Ja, Pegida marschiert ja jetzt seit fast 3 Monaten, also seit dem 20. Oktober 2014, jeden Montagabend in Dresden. Und ja, also in Tradition, also eigentlich dieser Montagsdemos aus der DDR 1989-90, auch verbunden mit diesem Slogan, wir sind das Volk, genau. Ja, und hat sich auch aus Dresden dann in die ganze Bundesrepublik Deutschland verbreitet und mit diesen ganzen Labeln wie Bergida und Fragida und Bagida und so weiter. Und hat eine enorme Dynamik entwickelt, also es waren am Anfang nur 350 Demonstranten, jetzt sind es, also vergangenen Montag am 12. Januar 25.000 gewesen, also ziemlich ordentlich. Was ist Pegida eigentlich? Es ist eine Protestbewegung, die gar nicht so leicht auf einen Nenner zu bringen ist. Aber natürlich kann man erstmal den eigenen Namen da auslegen. Pegida sieht sich einfach erstmal als Protest gegen eine Bedrohung der abendländischen Kultur durch den Islam. Die abendländische Kultur ist da liberale Werte, Freiheit, Demokratie und Toleranz stehen da im Mittelpunkt. Und das ist so die konkrete Hauptforderung von ihnen, ist eine Verschärfung von Asyl- und Zuwanderungspolitik. Wenn man dann Pegida so beobachtet und so ein bisschen versucht, so zu gucken, wo stehen die eigentlich. Da muss man sagen, also das ist typisch rechts, was die da verbreiten. Haben also immer diese ganzen Deutschlandfahnen. Also es gibt ein unverbrüchliches und heimliches Vaterlandsgefühl bei denen. Es gibt diese Angst vor dem Untergang des Abendlandes und dann halt diese Einschätzung von Migranten als kriminell und gewaltbereit. Also ja, ist auch relativ klar, wo die stehen. Warum wir uns jetzt heute mit Pegida beschäftigen und warum also das auch sozusagen auch politisch irgendwo eine Gefahr ist. Also Pegida ist was Neues in den rechten Strömungen in den letzten Jahren, und zwar aus zwei Gründen. Und zum einen, Pegida schafft es, rechte Positionierungen, eben zum Beispiel diese Verschärfung von Asylpolitik, sehr konsequent in liberalen Werten auszudrücken. Also immer wieder wird von Frieden, von Weltoffenheit und von Nächstenliebe zum Beispiel gesprochen, und sie distanzieren sich permanent von Nationalsozialismus und Rassismus. Und ein zweiter Grund, ja, dass es halt so eine Massenbewegung ist, wie ich vorhin skizziert habe. Also man hat da eben nicht nur extreme Rechte, Nazis und rechte Hooligans und so, sondern halt bürgerliche Schichten, die bisher auch eher unpolitisch waren. Wenn man jetzt versucht zu gucken oder zu verstehen, was wollen die eigentlich? Ja, also man kann sich da jede Menge Material aus dem Internet angucken. Man kann sich die Reden auf YouTube angucken. Man kann sich eben dieses 19-Punkte-Positionspapier angucken. Dann kann man das vielleicht folgendermaßen zusammenfassen, was da vertreten wird, was die für Positionen haben. Also, wie gesagt, sie kritisieren eine Islamisierung des Abendlandes. Sie fordern eine scharfe Asylpolitik ein. Dann noch positionieren sie sich eben gegen eine islamistische Gefahr in Deutschland, also dass irgendwie der islamistische Glaubenskrieg nach Deutschland getragen wird, dass sich islamistische Parallelkulturen in Deutschland ausbreiten. Sie sehen eine Entfremdung der Politik vom Volk. Sie bezeichnen die Medien ja als Lügenpresse die ganze Zeit, also mit diesem Nazispruch Lügenpresse, halt die Fresse, und kritisieren also ein Manipulationsinteresse der Medien. Und dann ja noch irgendwie etwas irritieren auf jeden Fall, dass sie halt quasi eigentlich irgendwie linke Forderungen oder Kritik vertreten, den deutschen Staat als Kriegstreiber bezeichnen und zum Beispiel also die Ukraine-Politik stark kritisieren des deutschen Staates, also ganz im Gegenteil zu vielleicht typisch Rechten, die also eher deutsche Großmachtsallüren vielleicht eher verteidigen würden.
Und wie lässt sich jetzt aus diesen Forderungen ableiten, was die als das Abendland verstehen? Oder verstehen sie eigentlich unter Abendland nicht viel eher Deutschland, eine bestimmte Vorstellung von Deutschland? Denn auf den Demonstrationen, oder du hast gesagt, man kann sich da viel auch, im Internet anschauen, da sieht man ja vor allem Deutschlandfahnen oder eben Fahnen von einzelnen Bundesländern, Sachsen, Bayern, habe ich da gesehen. Also geht es da wirklich um das Abendland oder um Deutschland? Und was verstehen die unter Deutschland, wenn man jetzt von diesen Forderungen ausgeht, die du jetzt schon genannt hast?
Ja, es hat natürlich schon so diesen starken Deutschland-Nationsbezug und auch mit dem Ausspruch, wir sind ein Volk, aber das hebt sich zugleich auf so eine, irgendwie auf so eine höhere Ebene, also wo, also sozusagen so eine irgendwie geistige Ebene, wo das Abendland für sozusagen Aufklärung und das Gute steht. Und also die sehen sich quasi Deutschland als Teil von Europa. Europa ist ja das Abendland, also Deutschland ist Teil halt der Kultur, der Aufklärung und der liberalen Werte, und sehen sich hier direkt in so einem Glaubenskampf eigentlich mit eben dieser anderen Religion, dem Islam. Also da stehen dann das ist so ein Kampf der Geister irgendwie. Also auf der einen Seite steht halt Demokratie, freies Denken, Pressefreiheit, Toleranz, Menschenwürde, Gleichberechtigung der Geschlechter und so. Und auf der anderen Seite steht halt quasi das Dunkle, das Schreckliche, einfach der frauenfeindliche Islam, der den Hass predigt, der intolerant ist und so weiter. Also da vermittelt sich irgendwie so ein also ich kann das jetzt nicht so analysieren, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass sich da, die sehen sich als Deutschland als Teil von Europa, und das vermittelt sich irgendwie auf so eine geistige Ebene. Und gut, ich würde halt sagen, da würde ich irgendwie so einen Kontext halt herstellen zu halt so einer zu europäischen, dass man sich wirklich so als europäische Nationalisten dann irgendwie so auch verbrüdert, auch so, das kann ich jetzt nicht so genau skizzieren, aber dass da auch, also es gab ja dieses tausendseitige Pamphlet von diesem Anders Breivik, wo ja irgendwie auch von so einem geistigen Kampf zwischen halt dem Abendland und dem Islam die Rede war, und der sich ja auch als Kreuzritter eben gesehen hat. So. Also so,
wobei sie sich ja von dem distanzieren.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch, es gibt ja diese komische Flagge, die da, also ich hatte gedacht, das ist eine Norwegen-Flagge, die man da sieht, aber das, also die ist auch ganz offen auf den Demos und so. Und ich dachte, das verweist auf Breivik, aber das stimmt gar nicht. Das ist so halt das war ein rechter Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Also,
ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Punkt der Pressefreiheit herausnehmen. Du hast gesagt, es sind einige vielleicht so liberale Werte, die da auch angesprochen werden in diesem Positionspapier. Jetzt haben wir nach diesen Anschlägen auf Charlie Hebdo auch von Seiten der Pegida eine große Solidarität mit Charlie Hebdo. Wie lässt sich das vereinbaren, dieser Einsatz oder vermeintlicher Einsatz, Solidarität mit Charlie Hebdo für die Pressefreiheit, mit diesem Ausspruch Lügenpresse, der da immer wieder kommt, und der Verweigerung, Interviews zu geben, mit der Presse zu reden? Ist das ein Widerspruch in sich oder wie lässt sich das erklären?
Du, dieses 19-Punkte-Papierchen, was ja jetzt angesprochen wurde, das ist ja, die einzelnen Punkte sind ja schon widersprüchlich, wenn man sich einsetzt für die Gleichberechtigung der Frau und sich zum Beispiel denkt, positiv abgrenzen zu können gegen irgendwelchen Islamisierungstendenzen, dann passt dieser Punkt in dem Papier, wo es gegen Gender Mainstreaming geht, absolut nicht ins Konzept. Das ist genau das gleiche abstruse Vorgehen oder diese abstruse, nicht durchgedachte Denke oder nicht zu Ende gedachte Art, wie auf der einen Seite die Lügenpresse in Anführungsstriche jetzt quasi dazu kritisieren oder zu verteufeln, sich aber dann bei Charlie Hebdo auf die Seite halt dieser vermeintlichen Patrioten zu werfen. Also ich finde es ganz schön unsäglich und eher dumm.
Oliver?
Ja, ich würde das vielleicht viel eher als einen strategischen Moment auch verstehen. Also man hat natürlich da jetzt eine Zeitung, auf die man sich berufen kann, die man wahrscheinlich eine Woche vorher noch gehasst hat, ja. Aber die passt natürlich sehr gut in dieses antimuslimisch-rassistische Bild, das sie damit jetzt begründen können. Also sie sagen, da gab es jetzt einen islamistischen Anschlag und den spielen sie natürlich jetzt für ihre Argumentation gut aus.
Und wir haben ja vorhin auch, oder in der Anmoderation hatte ich gesagt, dass wir vielleicht später, an einem späteren Punkt in der Sendung auch nochmal auf generell rechtspopulistische Tendenzen in Europa zu sprechen kommen wollen. Und da wäre natürlich auch der Front National in Frankreich zu nennen, der sich gerade auch von Charlie Hebdo dennoch auch nach diesen Anschlägen abgegrenzt hat und gesagt hat, wir sind eben nicht Charlie, wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt später. Wir haben jetzt umrissen ein bisschen, was das Abendland ist und dass da auch Widersprüche offenbar in der Konzeption vorkommen, zumindest was den Punkt sexuelle Selbstbestimmung, das war die Forderung in dem Punktepapier, was den anbelangt und auch den der Pressefreiheit. Was ist jetzt zu verstehen unter der Islamisierung? Das ist ja die andere große Leerstelle, die in dieser Forderung oder in diesem Motto, in diesem Titel noch enthalten ist.
Ja, also ich weiß gar nicht, ich würde vielleicht kurz noch zu diesen Widersprüchen, bevor ich auf die Islamisierung komme. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so einschätzen würde, also mit Lügenpresse und die Positionierung für Charlie Hebdo. Ich habe mir sozusagen da jetzt nicht konkret Gedanken gemacht, würde aber auch sagen, dass die halt quasi eigentlich eine Meinungsfreiheit verteidigen oder eine Pressefreiheit, die schon irgendwie quasi islamisiert ist und schon irgendwie zum Teil sozusagen so bedroht ist. Und deswegen irgendwie Lügenpresse schreien, also um vielleicht sowas wie eine Wirklichkeit, die schon so halb da ist, irgendwie nochmal zu verteidigen einfach. Ich habe mir jetzt da zu dem Punkt jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber was halt sowas wie ein deutlicher Widerspruch ist, wo ein bisschen vielleicht was dazu sagen kann, ist halt diese Sache mit, dass sie sich strikt vom Rassismus abgrenzen, das auch sehr, sehr oft wiederholen, auch quasi ganz sauber politisch korrekt zwischen Islam und Islamismus unterscheiden. Aber halt dann, also wenn man sich ein bisschen was anguckt, dann also doch einfach deutlich rassistisches Gedankengut und Forderungen vertreten. Und also an der Stelle würde ich halt tatsächlich jetzt euch widersprechen oder die widersprechen und nicht sagen, es ist ein Verführungstrick oder so. Und die wissen eigentlich, was sie meinen und sie wissen, dass sie Rassisten sind und tun quasi so, als wären sie es nicht, um die Leute zu ködern. Sondern ich würde sagen, man müsste gucken zu verstehen, wie die, also die Organisatoren und so eine Bewegung das draufkriegt, wirklich zu meinen, liberal und antirassistisch zu sein und tatsächlich rassistisch zu sein. Also ich glaube, dass das aber auch viel mehr so die Gefahr ausmacht von denen, die da ausgeht, dass sie halt sich, also die können quasi ganz redlich vertreten, nein, wir sind kein brauner Sumpf, und dadurch auch quasi Leute mobilisieren, die sich selbst quasi auch nicht als brauner Sumpf und nicht als rassistisch sehen, das aber trotzdem, ja, also dann so eine Stimmung macht, die für vielleicht viele Menschen in Deutschland sagen, zur physischen Gefahr werden kann oder sowas und auch eine politische gefährliche Bewegung sich entwickeln kann dadurch. Also so. Und da würde ich sagen, da, das ist ein wirklicher Widerspruch auch, aber der lässt sich, glaube ich, nicht in so ein taktisches Dings auflösen, sondern müsste man irgendwas rauskriegen, was in deren Psyche los ist. Meine These wäre halt irgendwie, das ist ein liberaler Kontext, aus dem das entsteht, aber es ist ein liberaler Kontext, der sich selbst so entleert und versachlicht hat. So, ja, das wird, so würde ich das irgendwie einschätzen. Da müsste man länger drüber reden und also.
Ja, aber du darfst nicht übersehen, dass das eine Sammlungsbewegung ist. Die hat immer diese Widersprüche. Also du findest auch bei Attac oder sonst wo die totalen Widersprüche, ne? Wer sammelt, der sammelt natürlich die verschiedensten Sachen auf, die gerade kursieren und plant eigentlich erst, das Ganze ist ja überhaupt nur ganz am Werden. Das ist ja der Anfang, was da läuft. Und eigentlich ist es ein brauner Sumpf, das kann man aus verschiedenen Beobachtungen machen. Also heute hat die Münchner Tageszeitung geschrieben, dass jeder Dritte von denen Neonazi ist, dass das schon eine Erkenntnis bei der Polizei ist. Also dass da wirklich was im Gange ist, wo die sozusagen sich eine Plattform, also eine Bühne schaffen, die natürlich nur über einen Rechtsliberalismus gehen kann, weil du kannst nicht als Rechter auftreten, das geht heute einfach nicht. Und das darf man nicht unterschätzen, dass diese Bühne da jetzt aufbereitet wird, um die Bevölkerung zu sammeln an der Wut, die allgemein da ist. Und deshalb meinen die halt auch, die Lügenpresse anzuschwärzen, weil, wie sie es nennen, weil das auch bei den Faschisten ja eine Phase war, wo sie sich mit nicht mehr, wo sie die ganzen Argumentationen der Presse als eine Vernebelung der Tatsachen bezeichnen wollten. Und das ist ja nicht ganz falsch. Also es ist ja so, dass das nicht richtig rauskommt, dass die Politik zum Beispiel in einer bestimmten Sackgasse hängt, dass die ganzen Positionen, die vertreten wird in den Nachrichten welche Autoren da auch immer, welche Redakteuren da auch immer dran sind, dass da etwas suggeriert wird, was einfach so nicht stimmen kann. Das greifen die auch auf. Aber sie greifen es auf in einer Art, wie soll ich sagen, es ist so eine Art Alarmismus, dass man sagt, wir werden auch von allen Seiten betrogen und wir sind die einzig wahre Bewegung und jetzt kommt zu uns, ihr lieben Bürger, wir formulieren euch auch ein ganz schönes Positionspapier und da wird dann irgendwas draus werden, was wir jetzt überhaupt nicht absehen können. Also ich kann nicht sagen, was aus dieser Bewegung wird, weil ich einfach nicht weiß, wie sich die dann letztlich entwickeln wird. Deshalb finde ich das halt noch ein bisschen früh, darüber so klar zu sein, ne? Man kann schon sagen, dass es Faschisten da drin gibt, und zwar ziemlich viele, und dass das ein rechtes Potenzial ist, das da gesammelt wird, und dass der AfD und die Partei Die Freiheit und so dabei gründend beteiligt sind und sich das Ganze jetzt an dem Islamismus trifft, und von daher, da steckt die Falle drin. Also wer das dann eben glaubt, der wird dann in ganz andere Bereiche gezogen. Ich krieg das hier mit in München, ich wohne direkt am Rotkreuzplatz und da hat die Partei Die Freiheit immer wieder so alle 6 bis 8 Wochen ihren Auftritt und ich höre dann das Staccato von denen, ihren Sprüchen, wie die dann die Leute zutackern und ich frage dann, ich habe auch als Lora-Reporter praktisch die Leute gefragt, ja, was haltet ihr davon? Da kam aber immer raus, ja, die treten da irgendwie so ein bisschen penetrant auf, aber recht haben sie schon. Und das ist scheinbar auch die Meinung von mehr als 50% der deutschen Bevölkerung, so wird wenigstens in Nachrichten das gebracht. Also ich finde schon, dass man es von der Seite her, von der rechten Seite her, ernst nehmen muss und nur von daher. Alles andere wäre ein Humbug. Also das ist nun mal eine rechte Sache.
Zählen nochmal?
Ja, ich hätte noch einen Punkt zu den vermeintlich liberalen Werten des Abendlandes und würde, glaube ich, diesen Widerspruch zwischen irgendwie Liberalismus und Rassismus an der Stelle gar nicht so scharf zeichnen. Denn wenn man sich das ganze Konzept von Pegida mal anschaut, allein schon den Namen, also patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, dann verweist das ja auf einen extrem essentialisierenden Kulturbegriff, wie er eben für den Rassismus auch charakteristisch ist. Also da werden eben soziale Unterschiede, sofern sie denn überhaupt bestehen, naturalisiert, objektiviert, eben als unveränderbar festgeschrieben. Und das Abendland wird eben als zivilisiert, aufgeklärt, fortschrittlich und so weiter dargestellt und demgegenüber wird eben das Pendant Islam gesetzt als vermeintlich unaufgeklärt, unzivilisiert, rückständig und barbarisch. Und wenn man dann von der Islamisierung des Abendlandes warnt, dann bedeutet das natürlich auch eine Abwehrhaltung gegenüber Menschen muslimischen Glaubens.
Und darin ist auch, wenn ich mich da anschließen kann, eine Verknüpfung verbunden von Werten und bestimmten Menschen, die diese Werte annehmen können oder nicht annehmen können. Das muss ja auch gar nicht so eine Verbindung geben. Mhm. Aber Oliver.
Ja, ich würde auch diesen Punkt nochmal stark machen, dass sich da dass diese Widersprüche einfach klar sind, dass sie jetzt gerade am Anfang so da sind. Und dass über dieses Wort Abendland und über diese Verteidigung letztlich vermeintlich deutscher Werte, würde ich es vielleicht sogar runterbrechen, der Raum ziemlich groß aufgeht für einfach ein krudes, braunes Sammelsurium, das er letzten Endes sich in Dresden und auch darüber hinaus sammelt. Wir haben da jede Woche diese weißen Holzkreuze dieser evangelikalen Bewegung, um auch nochmal auf den Punkt dieser sexuellen Selbstbestimmung zurückzukommen. Diese Evangelikalen vertreten so ziemlich das reaktionärste Frauen- und Familienbild, das eben die heterosexuelle Kernfamilie, die der Kern der Gesellschaft ist und so weiter. Da ist es mit sexueller Selbstbestimmung nicht weit und Abtreibung soll verboten werden und all so Sachen. Das heißt, es sind wirklich reaktionärste Positionen. Weiter geht's mit irgendwelchen antisemitischen Verschwörungstheorien, mit Befehlen aus Tel Aviv und sonst was, die sich dann auch in der gleichgeschalteten Presse und so weiter niederschlagen, die ja eh nicht von den Problemen der kleinen Leute berichten würde und sonst was. Also ich würde da ein großes Gefahrenpotenzial dahingehend sehen und durchaus auch eine Diskrepanz aufmachen zwischen diesem 19-Punkte-Papier, das ja auch erst später und nicht direkt seit der ersten Versammlung in Dresden im Internet zu sehen war oder überhaupt entstanden ist, wie man eben auch an diesen Interviews, diesen NDR-Interviews und so weiter sieht. Da sind ganz viele rechte Positionen und hauptsächlich rechte Positionen, die dort vertreten werden.
Ja, und ich würde noch gern darauf hinweisen, dass es sich ja bei dieser Begrifflichkeit von dem Untergang des Abendlandes um nichts Neues handelt. Das ist ein kulturmorphologischer Begriff, den ja schon der Oswald Spengler 1923 oder so gebracht hat, was eben die Einführung von kulturphilosophischen Kriterien in die Politik mit sich gebracht hat. Und diese Einführung, die beruht auf vielen kulturhistorischen Positionen, die dann wirklich auch wissenschaftlich ausgeschlachtet werden können oder ausgeschlachtet worden sind, dass die Kulturmorphologie sich da mit einer rechten Philosophie trifft. Zum Beispiel war dann der Nietzsche ganz wichtig oder andere Autoren, die halt das Abendland als eine bestimmte starke Kultur gegen die ägyptische oder chinesische oder indische oder was auch immer darstellt und die es zu bewahren gilt. Also mit dem Untergang des Abendlandes ist also praktisch eine besondere Kulturbedrohung konstatiert, die man nicht unterschätzen darf, wenn man da denkt, was da dahinter steckt, was die da alles noch vorhaben können.
Ja, ich kann da nur anschließen, auch an alle Vorredner, wenn man zum Beispiel in den sozialen Netzwerken mal schaut, was für Menschen zum Beispiel diese Pegida, Fragida und so weiter Gruppen liken und auch welche Sprache da zum Beispiel auch genutzt wird, welche Wörter, wenn da von zionistischer Weltverschwörung oder Weltjudentum gesprochen wird. Ich finde das erschreckend, das ist ein ganz eindeutiger Wind, der von ganz weit rechts her weht. Und da halten sich vielleicht noch die Organisatoren oder die Administratoren auf den Seiten selber zurück. Aber die Kommentare drunter sind einfach zum Teil übelste rassistische und menschenfeindliche Beschimpfungen. Wenn das nicht weiter kommentiert wird von den Admins und von den Zuständigen, dann spricht das auch schon Bände.
Ich glaube nicht, dass es so einfach als brauner Sumpf zu charakterisieren ist. Also ich würde sagen, das stimmt für die ganzen Ableger, aber es stimmt nicht für Dresden, oder zumindest sozusagen so ein bisschen grob. Und es ist jetzt quasi auch eine Sache, die quasi jetzt so vom Beobachten eigentlich immer wieder festgestellt wird, dass die Ableger so vor allem von typisch rechten, rechtsextremistischen Strukturen halt getragen wird, aber dass quasi Pegida selbst Dresden irgendwie so ein bisschen einen anderen Charakter hat. Ich könnte dazu, oder würde gerne vielleicht dazu so ein paar Zahlen irgendwie so nennen, die ich mir so auch rausgeschrieben habe, würde aber halt ganz kurz nochmal das, was Oliver vorhin quasi gesagt hat, aufgreifen, dass es schon durchaus vorstellbar ist, dass eben Liberalismus halt rassistisch wird, also quasi, ich sage jetzt mal so ein bisschen stichwortartig, also die Toleranz ist halt quasi intolerant gegen die Intoleranz oder so, also gegen die Feinde der Toleranz und versteht oder merkt dann quasi nicht, dass sie an der Stelle selbst intolerant wird oder so. Also jetzt ein bisschen so, wie man das sich vielleicht so zurechtlegen kann. Also ich glaube, es ist zumindest möglich, da sowas zu vermuten, dass es sowas wie eine innere Entleerung gibt, so eines Liberalismus, die irgendwie vielleicht schon in ihm angelegt ist oder so. Aber das wäre so vielleicht auch ein bisschen sehr philosophisch. Ich wollte einfach nur sagen halt, also dass jetzt quasi mit diesem braunen Sumpf in Dresden selbst, also erstmal wie die halt dieses Organisatorenteam da aufgestellt ist, also das sind halt tatsächlich, also gut, das sagen sie jetzt selbst, aber ich gehe jetzt einfach auch, dass es nicht falsch ist, also die sagen halt, dass sie früher CDU und FDP gewählt haben und zuletzt halt AfD. das wäre es, was halt jetzt das Organisatorenteam betrifft und was wir jetzt halt gut von Beobachtern sagen, dass da einfach sehr viele Menschen hingehen, die eben nicht dieser braune Sumpf sind, sondern die halt gerade in diese sogenannte Mitte halt hineinreichen. Und ich meine, dasselbe, glaube ich, kann man halt auch so an soziologischen Zahlen sehen. Und also da, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einfach mal was rausgeschrieben. So, und dann gibt es jetzt einfach so eine Umfrage von Forsa im Auftrag des Stern. Und da heißt es also, dass 29% der Bundesbürger meinen, der Islam habe auf das Leben in diesem Land einen so großen Einfluss, dass Protestmärsche wie die Pegida-Montagsdemos in Dresden gerechtfertigt seien. Also 29%. Und 13% sagen, dass sie sich beteiligen würden, wenn das halt in der Nähe ihres Wohnorts stattfinden würde. Man könnte auch noch die Frage stellen, wie jetzt die deutsche Bevölkerung generell zu Muslimen eingestellt ist, jetzt unabhängig von Pegida. Und also da ergibt sich dann, dass also über 60% die Meinung haben, dass der Islam nicht in die westliche Welt passt. Ja, und 57% der nicht-muslimischen Bundesbürger empfinden den Islam als Bedrohung. Ich wollte einfach irgendwie damit halt so ein bisschen so zeigen, dass das, also quasi sowas wie Anti-Muslimismus oder so, einfach so ein größeres, also oder vielleicht auch sehr großes Spektrum halt der deutschen Bevölkerung umfasst.
Ja, das ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, heute in einer Vorproduktion und Koproduktion mit Radio Lora München. Und wir reden über Pegida und das auch gleich weiter nach der Musik. Und die kommt von den Nerven.
Alles wie gehabt. Nichts hat sich verändert. Ich stehe abends auf und gehe morgens schlafen. Wolken versperren die Sicht.
Wenn ich den Armen zu essen gebe, dann nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum die Armen kein Essen haben, nennen sie mich einen Kommunisten. Dom Helder Camara, Brasilien.
Wir sind die Millionen, die Schatten wohnen. Wir wollen wieder ans Licht. aber man lässt uns nicht.
LoRa München auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Aber der Spaß oder nicht?
Ja, da sind wir wieder beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales in einer Vorproduktion und Koproduktion mit Radio LoRa München. Heute zu einer Sendung über Pegida, über die patriotischen EuropäerInnen, vielleicht ja auch gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wir haben gerade schon eine Menge Themen angesprochen, was die Pegida anbelangt. Mich würde noch interessieren, jetzt, wie verbreitet ist das denn eurer Meinung nach in Deutschland, diese Meinung, die Pegida da vertreten? Ist das repräsentativ für die Bevölkerung? Ist das wirklich die Mitte der Gesellschaft? Oder sind das vielleicht einfach Nazis? Wie würdet ihr das einschätzen? Was sind das für Leute? Sind das einfach unzufriedene Menschen? Wer mag dazu was sagen vielleicht?
Also mir ist aufgefallen, dass das halt Meinungen sind, die nicht nur hier in Deutschland vertreten werden zum Teil, sondern eben auch in Italien, wo ich ursprünglich herkomme. Auch in Österreich, was jetzt noch deutschsprachig ist, aber sicher auch im Norden Europas noch viele Befürworter finden wird. Allerdings finde ich, dass viele von den Sachen, die zum Beispiel in dem 19-Punkte-Papier stehen oder die auch auf den Demos gesagt werden, appellieren an Ängste, die fast jeder Mensch hat. Also zum Teil appellieren die an einfache Existenzängste. Ich finde es halt erschreckend, dass es tatsächlich jetzt in Dresden so viele Leute auch damit auf die Straße gebracht wurden. Was ich auch zum Beispiel erschütternd finde, ist die Reaktion vieler Politiker, die dann mit so Allgemeinfloskeln antworten wie, ja, man muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen. Ja, hallo, du bist Politiker, wenn du das nicht machst, dann kannst du ja direkt einpacken. Also mir fehlt da auch eine gewisse Reaktion, muss ich sagen. Die Reaktion war verhalten genug. Also es wird in irgendeiner Neujahrsansprache mal kurz von der Merkel davor gewarnt. Aber im Rest vom Text, auch gerade bei CDU, da ist ja immer wieder auch Sympathien für diese Pegida-Positionen ja zu hören und zu verspüren. Und auch diese Floskeln, ja, die haben ja nicht ganz Unrecht und so. Aber mich erinnert das sehr stark, obwohl es eine andere Thematik ist, an die verkürzte Kapitalismuskritik der Nazis zum Beispiel, die auch versucht haben, zum Beispiel Kräfte zu gewinnen, indem sie sich gegen das Kapital stellen, mit einer total abstrusen Theorie dahinter, die also mit dem Nazitum ja eh schon nicht kombinierbar ist. Und an das erinnert mich das. Also die appellieren, wie gesagt, an viele Ängste und ein bisschen müssten vielleicht sich auch ein paar Parteipolitiker da auch wieder ja auch an den eigenen Nasen fassen, weil man hätte vieles von dem, was da auf der Straße gesagt wird, vorher mal ansprechen können und vielleicht diese Ängste und Sorgen von der Bevölkerung wirklich eben ernst genommen.
Ja, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf diesen Punkt mit Stellungnahmen von Politikerinnen und Politikern eingehen. Also ich empfinde da die Distanzierung bisher als ziemlich halbherzig, auch wenn natürlich die Wortwahl der Kanzlerin in dieser Neujahrsansprache doch relativ drastisch war. Finde ich, steht beispielhaft eine Äußerung des Bürgermeisters aus Leipzig, der sozusagen zu den Leipziger Pegida-Ableger befragt wurde, der dann sagte, dass er sich große Sorgen macht, denn er würde denn so ganz viel von, in Anführungsstrichen, ausländischen Medien befragt werden, was das denn soll und was das denn für eine Bewegung sei. Und er fürchte sich jetzt um die ausländischen Investoren, die in Deutschland investieren würden und die Arbeitsplätze und das Geld sozusagen hierher bringen würden. Und ich denke, das steht schon ganz, ganz gut dafür, letztlich auch für eine Politik, die seit Jahren, Jahrzehnten rassistisch ist, rassistische Asylgesetze macht und so weiter, die letzten Endes, und ich meine, da muss man sich nur mal Berichte oder auch Parteistellungnahmen, Pressemitteilungen der letzten Jahre angucken, vor Asylhorden warnen und Ängste da schüren. Und ich denke, da das ist letztlich auch ein Teil dessen, was wir jetzt gerade in diesen Pegida-Demonstrationen sehen.
Ja, also ich wollte jetzt das Stichwort mit den, was Dino gebracht hatte, dass man sich, dass die Politik die Ängste der Bevölkerung aufgreifen sollten, aufnehmen. Also ich glaube, es ist halt eigentlich, also eigentlich ist quasi das Gegenteil. Also ich meine, die Politik ist ja quasi gerade die Politik, die ja einfach für die, also ein bisschen flapsig gesagt, quasi die Ängste produziert. Und wenn man sich einfach ein paar Stichworte der letzten Jahre halt ansieht, da wurde also halt ein ziemlich großer Niedriglohnsektor und Prekarität und Armut mit Hartz IV geschaffen. Also es gibt eine krasse Rentenpolitik. Ich weiß nicht, in den ganzen Städten gibt es Großstädten Deutschlands kann man halt eine unglaubliche Verdrängung von Wohnungen sehen und so weiter. So. Und ich würde eher sagen, also klar, die haben Ängste, die kommen halt aus einer bestimmten Politik und einer ökonomischen Entwicklung, aber es ist eher nicht so, dass sie sich diese Ängste jetzt irgendwie annehmen sollten, sondern die reden sozusagen so ein bisschen schön drumherum natürlich jetzt, aber letztendlich, also diese Politik halt steht also für halt eine kapitalistische Krisen- und Armutsentwicklung oder so. Und ich glaube, man müsste jetzt, was man halt eigentlich eher diskutieren sollte, wäre halt sozusagen die klassische Frage eigentlich, warum sozusagen so Leute halt, die dann solche Ängste haben, quasi rechts werden und nicht links, sozusagen, ja, ist ein bisschen flapsig gesagt, also, aber ich meine, diese Leute, die, also die jetzt da hingehen, die werden ja halt so von was Bestimmten angezogen, also die, weiß nicht, also die werden halt so von einem bestimmten Konflikt zwischen Abendland und Islam angezogen und irgendwie von einer Selbstaufwertung, die sie da erfahren können und halt von einem ganz, ganz heimeligen, warmen Gemeinschaftsgefühl, das sie da mitkriegen, also auch wirklich ganz, ganz praktisch, konkret in der Stimmung der Demos, halten sie halt ihre Lichter empor, schreien, wir sind ein Volk, fühlen sich da, also quasi sie verteidigen so die Wärme und das, die Heimat und das Vaterland gegen das Übel der Welt und so, und der ist halt auch dann der Islam, und also warum sie halt so davon angezogen werden oder warum sie da reinfallen oder wie auch immer, sich das so aufbauen und halt nicht nachdenken oder sowas, das glaube ich, müsste man eher diskutieren.
Also, ja, aber ich glaube, da müssen wir ein paar Ebenen auseinanderhalten. Also das eine, was du sagst, das betrifft ja die Fremdenfeindlichkeit überhaupt. Das ist schon mal ganz allgemein so, dass die Verspitzung, die Zuspitzung der Krisen halt auch dazu führt, dass Arbeit und Wohnung immer zum immer größeren Problem von Menschen wird, weil eben das Wertwachstum ständig eine Übereignung von Geld verlangt, also dass für Geld gearbeitet werden muss, was nicht mehr zu decken ist, dass immer mehr Arbeit verschärft werden muss, dass immer mehr Eigentumstitel als Mieten angewandt werden. Das alles ist ja eine ganz allgemeine Situation in vielen Ländern, die eine Fremdenfeindlichkeit dadurch erzeugt, dass die Fremden als Konkurrenten wahrgenommen werden. Und indem man das aus denen dann so ein Monster macht, schafft man sich eine Erklärung und vor allem auch so eine Art eigene Größe, dass man sich halt als die bessere, die hergekommene Bevölkerung anzieht und die anderen halt als die schlechtere, die zugereiste oder als die uns sogar ausbeuten, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind oder und so weiter. Also dieser Fremdenfeindlichkeit, das ist ein ganz anderer Aspekt, meine ich, als das, dass sie dazu eine Religion benutzen. Also dass sie den Islam benutzen, um ihre Bedrohung auch mit religiösen Werten zusammenzubringen. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache, um den Antisemitismus und den Anti-Islamismus zu verstehen, der nicht einfach nur ein Rassismus ist, der ist weitaus mehr, weil er einen Gegner im sittlichen Bereich finden will und aus der Sitte der anderen das Monster macht, das gegnerische Subjekt, das er nur bekämpfen kann, wenn er die Identität seiner eigenen Kultur bestärkt. Also das ist dann tatsächlich ein Kulturkampf, der absurd ist, weil er ja an einer ganz anderen Stelle stattfindet, als da, wo die Probleme sind. Die Probleme sind dieselben wie bei der Fremdenfeindlichkeit. Das würde ich halt unterscheiden, diese beiden Diskussionen.
Ja. Ich würde nochmal daran anschließen und ich glaube schon auch, dass soziale Desintegration und Prekarisierung und Abstiegsängste und so natürlich eine große Rolle spielen. Gleichzeitig habe ich aber auch gewissermaßen Bauchschmerzen, wenn immer von diesen Sorgen und Ängsten geredet wird. Viele Politikerinnen und Politiker haben ja jetzt angesichts der steigenden Teilnehmendenzahlen bei Pegida auch gefordert, eben diese sogenannten Sorgen und Ängsten der Menschen ernst zu nehmen und mit ihnen zu reden. Und manche glauben ja auch, man könne irgendwie Pegida mit Fakten überzeugen. Das ist aber meines Erachtens nicht der Fall und ich finde, es lässt sich schon viel zu sehr auf deren rassistische Argumentation ein und stützt diese auch gewissermaßen, wenn man sie eben ernst nimmt. Also ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt es eigentlich nur darum gehen kann, dafür zu sorgen, dass Pegida konsequent aus politischen Debatten ausgegrenzt wird, denn andernfalls lässt man sozusagen zu, dass der Rassismus als legitime Diskussionsgrundlage gilt.
Das war ja eine Situation, die wir eben nach den Brandanschlägen von Mölln und auch in Rostock-Lichtenhagen hatten, dass da eine unheimliche Asyldebatte 1992, 93 losgebrochen worden ist, die dann eben in diesem sogenannten Asylkompromiss geendet ist auf der politischen Ebene, also dass da politisch diese Bewegung auf der Straße, die rassistische Bewegung auf der Straße sich in einer massiven Einschränkung des Asylrechts rechts niedergeschlagen hat, also diese enge Beziehung von rassistischen Bewegungen auf der Straße, die dann Niederschlag findet in der Politik. Das war damals so. Haben wir das jetzt auch zu erwarten, wenn da schon solche Signale von der Politik aus gegeben werden? Und wie lässt sich das vielleicht verhindern? Till, du hast gerade schon gesagt, man muss die einfach ausgrenzen. Oliver?
Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und die Ähnlichkeiten definitiv sehen. Die hatten wir eben auch schon angesprochen. Dieser Frust letztlich über die eigene prekäre Lebenssituation wird rassistisch begründet irgendwie und entlädt sich rassistisch an Geflüchteten. Das ist was wir heute haben. Wir haben täglich oder regelmäßig, durchschnittlich fast schon täglich, Angriffe auf Asylunterkünfte und so weiter, Brandanschläge, noch nicht in so einem Ausmaß oder so zentral, wie es in den 90ern vielleicht war, aber in einer Kontinuität läuft das auf jeden Fall heute auch so. Wir haben
Verschärfung. Ich glaube, so viele Brandanschläge wie schon lange nicht mehr im letzten Jahr, ja. Die höchste Zahl seit 20 Jahren, 25 Jahren.
Ja, wir haben auch Verschärfung des Asylgesetzes mit diesen vermeintlich sogenannten sicheren Drittstaatenregelungen, um sich vor allem Roma irgendwie abzuschotten und so weiter. Es gibt allerdings auch Unterschiede. Ach, vielleicht noch, das hatten wir auch schon leicht angesprochen, ideologische Kollaboration zwischen konservativen Intellektuellen und eben dieser Straßenbewegung Pegida. Als Beispiel dafür vielleicht ein FAZ-Leitartikel von vor einigen Tagen, der eben auch diesen Punkt vertreten hat, wir müssen ja diese vermeintlichen Sorgen und Ängste der Leute ernst nehmen und als Konsequenz daraus eben eine schärfere Einwanderungspolitik gefordert haben. Ja, da wird letzten Endes auf der Straße die Bewegung jetzt versucht, in konkreten politischen Forderungen auch in großen Tageszeitungen vorzuführen. Ja. Unterschiede, darüber haben wir auch schon gesprochen, würde ich auf jeden Fall in den derzeitigen Distanzierungen noch von zentralen Politikerinnen und Politikern sehen, auch wenn eben vor allem das Beispiel aus Leipzig zeigt, woher das wahrscheinlich kommt, nämlich nicht aus Angst um Geflüchtete oder alles vermeintlich Nicht-Deutsche, sondern aus Angst, vielleicht hier Investoren zu verlieren. Ja.
Wie lässt sich das erklären? Das frage ich mich immer, warum in so einer Situation die Leute nicht der sich zusammentun, vielleicht dann auch entlang der eigentlichen oder für mich eigentlichen Probleme sich vielleicht zusammentun, also vielleicht für bessere Arbeitsbedingungen streiten, für ein besseres Asylrecht, also dass da die Leute zusammenkommen und anhand dieser Probleme sehen, wo eigentlich die Fronten in dieser Gesellschaft vielleicht gerade sind. Wie lässt es sich erklären, dass dann immer wieder dieses rassistische Element herausgegriffen wird und die Leute sich entlang von solchen vermeintlichen Unterschieden vielleicht auch auseinanderdivigieren lassen und nicht zusammen mal versuchen, einen neuen Kampf zu wagen, der dann vielleicht auch dazu führt, dass sich vielleicht wirklich auch was verändert? Schwierige Frage, ich weiß.
Ich glaube, das liegt an dem, was der Emanuel als Ästhetisierung bezeichnet hat. Das ist ein hohes Bedürfnis, das sich jeder Realität verweigert. Also da geht es auch darum, dass man nicht zu real wird, weil man sich in bestimmten Massengefühlen vereinigen will, weil man diese schöne Heimeligkeit, die der Emanuel vorhin beschrieben hat, benutzt, um so eine allgemeine Selbstgerechtigkeit zu erzeugen, in der sich dann alle praktisch gemütsmäßig wiederfinden und damit auch von ihrem sonstigen Leben eine Besonderheit kriegen, wo das wieder so aushaltbar wird mit der Parole, wir sind das Volk. Das ist einfach ein unheimlich hoher emotionaler Wust, der dabei hochkommt, wenn sie dann alle die Lichter hochhalten und sagen, der Rest der Welt, der wird jetzt ein Licht aufgeben. Also diese Selbstgerechtigkeit, die dadurch allgemein wird, das ist ja eigentlich so ähnlich wie in einem Fußballstadion, wo man dann die verschiedenen Parteien braucht, nur um in diesem Gemeingefühl so selber so ein übermächtiger Mensch zu werden, ne, der heute ganz groß ist, vielleicht morgen wieder ganz klein. Und diese Größe, der Stolz, ein Deutscher zu sein oder was da alles dabei emporkommt, das ist eben der rechte Kern von der ganzen Bewegung, der für viele auch so ein Gefühlsstrudel ist. Wenn Massen zusammen sind, dann ist ja nicht eine Menge von Menschen da, sondern eine Masse. Das ist da gibt's keine Unterschiede mehr. Ne? Das ist die Aufhebung von allem, was man sonst kennt, dass die verschiedensten Leute zusammenkommen und dann diskutieren oder sonst was und streiten. Die Masse ist ein Gemeingefühl, das hat eine ganz hohe emotionale Bedeutung. Und um die geht's von dem, wenn wir von Faschisten und von Rechten reden. dass diese allgemeine Bedeutung weitaus wichtiger ist wie jegliche Realität der Wahrnehmung, das, was wahrgenommen werden kann. Das ist sozusagen der Mehrwert der Gefühle, die gegen das Wertwachstum des Kapitals dann irgendwie so steht, dass man auch sagen kann, ja gut, ist sogar antikapitalistisch.
Tino von der Antifragida-Organisation Frankfurt dazu.
Ja, ich habe da zwei kleine Punkte, bei denen ich eigentlich beide schmunzeln musste jetzt gerade, weil du ja erstmal die Frage gestellt hast, die ich so nicht zu beantworten weiß tatsächlich. Allerdings fällt zum Beispiel, also die erste Geschichte ist, in Dresden ist der größte Arbeitgeber, das habe ich heute erst in der Rundschau gelesen, ein Scheich aus Abu Dhabi. Der hat das ehemalige AMD-Werk wohl als Risiko irgendwas Investmentmensch halt aufgekauft. Das ist der größte Arbeitgeber. Also insofern machen sich die da doch tatsächlich, wenn sie an Arbeitgeber denken, doch echt zu Recht im Kopf, die da nicht zu vergraulen. Andererseits fällt mir da zum Beispiel auch ein, dass wenn du fragst, warum solidarisieren sich die da nicht mit den Moslems und lösen das Problem zusammen, werden sich die gerade in Dresden äußerst schwer tun, weil wenn ich richtig informiert bin, hat Sachsen nicht nur einen äußerst geringen, knapp 2-3%igen Ausländeranteil, sondern einen noch geringeren muslimischen Bevölkerungsanteil und ich glaube gezielte 35-40 bekennende Salafisten. Also die musst du da erstmal finden, um dich mit ihnen zu solidarisieren.
Ja, das bestätigt ja gerade das, was ich gemeint habe, ja, dass es nämlich gar nicht um irgendeine Realität geht, sondern genau, dort lässt sich am meisten das, am schnellsten und einfachsten das herstellen, was sie eigentlich suchen. Eine abstrakte Identität in so einer Gefühlswelt, wo man wieder ein anderer Mensch ist. Das ist ganz einfach.
Wolfram, du hast es ja vorhin, ja, also diesen Kampf der Kultur mit eingeführt und du hast dich ja auch immer wieder, also in den letzten Jahren war das ja, oder in den letzten Jahrzehnten vielleicht, war das ja immer wieder ein Thema. Da denkt man zum Beispiel einfach an dieses Buch von Huntington und die Kriegsideologie, die damit gerechtfertigt wurde. Würdest du sagen, dass wenn jetzt da in dieser Pegida-Geschichte hier auch genau diese Form von Kampf der Kulturen oder vom Kampf der Religionen betrieben wird, dass man da eine Verbindung ziehen könnte, also zu sowas wie, ich sage jetzt mal, geopolitischen Interessen oder so, oder Bewegungen?
Ja, das ist eigentlich wieder eine ganz andere Geschichte. Der Huntington, der hat ja eigentlich sowas wie eine neoliberale Kulturposition eingeführt, wo er bestimmte Konflikte nicht nur gesehen, sondern vorbereitet hat. Er hat sie ja ganz falsch gesehen. Er hat ja eine Kulturtheorie dabei unterlegt, die sich überhaupt nicht bestätigt hat. Auf der anderen Seite hat er aber genau das erzeugt, diese Konflikte, dass man sagen kann, gut, was diese Gegensätze, die kulturellen Gegensätze, die sich da vermischen, was die alles mit sich bringen, fasst man jetzt als Kampf der Kulturen. Ich habe den Begriff ja nicht positiv gemeint. Ich meine, dass das ein ideologischer Begriff ist, der allerdings dann auch wirklich im Alltag so Wirkungen hat, wenn die Leute ihre Badeanzüge oder sowas sehen, was du halt vorhin gebracht hast. Da diese Erfahrung von Burkhardt, die finde ich auch schlimm, wenn ich vor einer Frau stehe und die sich da so verbirgt, nur weil sie meint, dass ich scharf werde auf sie, wenn sie den Kopf nicht bedeckt, das finde ich eine Beleidigung für mich. Ja, das sage ich denen dann auch und bin immer froh, wenn ich nicht verprügelt werde. Ich sage dann, von mir brauchen sie sich nicht verstecken oder so. Aber da musst du aufpassen. Also die Konflikte gibt's. Aber das ist kein Kampf der Kulturen. Das ist einfach eine Auseinandersetzung, die genauso überall zu führen ist. Also die Unterschiede der Kulturen ist kein Argument für irgendeine kämpferische Position. Das ist ein Argument, dass eine große Auseinandersetzung da uns bevorsteht oder schon läuft, die eigentlich eine gute Auseinandersetzung ist. Also gut auch in dem Sinn, dass sich die Religion da ein bisschen abarbeiten aneinander, dass nicht jeder da dieses Alleinvertretungsrecht reinkriegt und dass jeder nicht einfach das Obersubjekt sein will. Also das finde ich eigentlich eine gute Geschichte, wenn das wirklich geschieht. Aber stattdessen wird da die Ideologie vom Kampf der Kulturen zu der politischen Metapher, die eigentlich nur Dummheit verbreitet. Das heißt also, dass die Leute immer bewusstloser werden. Das ist so ein bewusstloser Moralismus, der dabei hochgezüchtet wird. Den finde ich schlimm.
Vielleicht sprechen wir nochmal über die Situation in Frankfurt, weil wir hier in Frankfurt sind und vielleicht auch über das, was in München gelaufen ist. Vielleicht mag Wolfram darüber dich auch nochmal Auskunft geben. Aber jetzt erstmal Frankfurt. Da gab es ja, ich glaube, vor ungefähr zwei bis drei Wochen eine Sitzung, hieß es, von einer Gruppe namens Fragida, die sich eben in diese Bewegung gestellt hätte. Und da gab es dagegen eine Gegendemonstration, wo mehrere hundert, ich habe auch gehört, 1000 Menschen dagegen demonstriert haben, gegen diese Sitzung von, ich glaube, sieben Leuten.
Ich glaube, 5 oder 6 Leute waren es am Ende. Inklusive einem NPD-Kader, was von dem, wie heißt der Mensch, der das immer ausrichtet, der AfD-Mensch, der Brill, der Brill dann nicht weiter kommentieren wollte, nach dem Motto, vielleicht war einer da, wenn einer da war, hat er wahrscheinlich nicht gewusst, dass es ein NPDler war, aber er will es einfach nicht kommentieren. Ich würde sagen, als Veranstaltung von Seiten von Fragida ging das mehr als gründlich in die Hose, weil die hier in Frankfurt definitiv nicht das Pflaster von Dresden aufgefunden haben, sondern hier gab es schon mehrere Facebook-Gruppen und andere soziale Netzwerke, die quasi online schon operiert haben. Wir haben hier auch eine Gott sei Dank ziemlich aktive antifaschistische Szene, die da auch breit mobilisiert über verschiedene Kanäle, und es war für mich sehr schön mit anzusehen, wie die das ankündigen, und 2,5 Tage später stehen da wirklich ein Hundertfaches an Gegendemonstranten, die ganz entschlossen und laut gesagt haben, hier nicht und nicht so und nicht hier in Frankfurt und nicht mit uns. Und das war super. Und vielleicht, wenn ich das hier ankündigen darf noch, es wurde vor wenigen Stunden heute beschlossen, am 26.01. um 18 Uhr am Römer sich zu treffen und da lautstark eine No-Fragida-Kundgebung abzuhalten. Egal, ob sich die Fragida bis dahin formiert hat oder nicht. Frankfurt, finde ich, sollte zeigen, dass es bunt und weltoffen ist. Das steht uns gut zu Gesicht und wir werden uns da auch gerne zeigen. Und wie gesagt, egal, ob sich bis dahin Fragida hier wirklich formiert hat oder nicht, wir werden da sein und ihnen zeigen, dass sie es gar nicht erst versuchen brauchen.
Aber ist es richtig, dass es auch offenbar Reibereien in der Gruppe von Leuten, die sich da zu Pegida, Fragida zugehörig fühlen, das unterstützen wollen in Frankfurt, dass es da auch Reibereien in der Gruppe gibt, dass es 2 Gruppen gibt? Was wirst du darüber?
Also es gibt diverse Gruppen mittlerweile. Also es fing an, es gab 2 Fragida-Gruppen, die relativ zeitgleich gegründet wurden. Das ist eine größere Gruppe, die hat mittlerweile über 3000 Likes, und eine kleinere Gruppe mit nur wenigen 100 Likes. Und
also wenn wir von Gruppen sprechen, sprechen wir von Facebook-Gruppen, genau. Offenbar.
Entschuldigung, ja, bei Facebook, genau. Und diese kleinere Gruppe ist eben die, die auch dieses Organisationstreffen abgehalten hat, also was mutmaßlich auf ein damals noch AfD-Mitglied zurückging. Die hatten aber von Anfang an angekündigt, dass ihnen eigentlich nur eine Hallenveranstaltung vorschwebt. Und nachdem sie jetzt eben am 5. Januar war, dieses Treffen mit so einem deutlichen und entschlossenen antifaschistischen Widerstand konfrontiert waren, haben sie sich das anders überlegt und haben zumindest jetzt vorerst ihre Aktivitäten auf Eis gelegt. Und diese große Gruppe, da war eigentlich relativ schnell klar, dass da offenbar keiner dahinter steht, der so richtig Interesse daran hat, was zu organisieren. Die posten zwar immer mal Sachen von Pegida in Dresden, aber da gibt es keine Ankündigung. Es gibt jetzt allerdings seit gut einer Woche eine neue Gruppe bei Facebook, die nennt sich Pegida Frankfurt-Rhein-Main. Und die hat auch schon regen Zulauf und die kündigt in regelmäßigen Abständen tatsächlich solche Montagsspaziergänge an. Und das gilt es natürlich zu beobachten und es bleibt abzuwarten, ob sich da vielleicht was entwickelt.
Also es ist,
ja. Wie ist es denn bundesweit einzuschätzen? Also das war jetzt ja so, was in Frankfurt vielleicht zu erwarten ist, aber könnte es so sein, also könnt ihr dazu zu sowas wie eine Prognose oder sowas vielleicht wagen, was jetzt in Dresden und in eben anderen Städten auf Seiten von Pegida und dann auch auf Seiten vielleicht von Gegenbewegungen da passieren wird, und vielleicht noch ein Wort zu einem möglichen Bündnis mit der AfD verlieren?
Also in München ist es ähnlich wie in Frankfurt scheinbar. Da gibt es auch eine kleine Gruppe, die sich als Mygida abgespalten hat von der Bagida, und das sind aber nur ein paar Leute, die den Stürzenberger oder wie der heißt, dieser Mensch von der Partei Die Freiheit, der sich da am lautesten aufführt, die wollten da irgendwie da ein bisschen quer treiben. Das war der Weiß, ein Freund eigentlich, ein ursprünglicher Freund von dem anderen, und das läuft dann über so persönliche Kisten. Die einen haben am Weißenburger Platz demonstriert, da waren dann gerade mal 12 Leute, und die anderen haben dann am Sendlinger Tor demonstriert, da waren dann 1500 Leute, und die Gegendemonstration, die bestand aus 15.000 Leute. Also das ist eigentlich, wenn man so will, sehen will, einfach nur noch auf der Ebene das kannst du vernachlässigen. Das ist so genommen und lächerlich. Also ich finde auch, dass man das gar nicht so hochputschen muss mit diesen Demonstrationen. Die sind, glaube ich, das Geringste an der ganzen Geschichte. das, was mir wirklich Angst macht, ist das Bewusstsein, dass da sich sozusagen hintenrum verbreitet. Ne? Diese Erzeugung von Bewusstlosigkeit, von einer massenhaften Unfähigkeit, überhaupt noch in der Wirklichkeit weiterzudenken und das Denken überhaupt obsolet werden zu lassen. Das ist das, was das wirklich Gefährliche ist. Das hat ja die Hannah Arendt auch bestens beschrieben in der Banalität des Bösen. Das ist das, was ich befürchte, dass das alles immer dümmer wird und dass dieser Zustand, das eigentliche Produkt der Bewegung im Augenblick ist und was die Massenverhältnisse ist, die werden sich auch zerstreiten und zerkloppen, wie die AfD auch. Also das sind im Einzelnen sind das, glaube ich, keine gefährlichen Ansammlungen. Aber man muss dagegen auftreten, damit die Leute denken. Also das ist der Grund. Es muss nachgedacht werden. Es muss klar werden, was heute läuft. Das sind für mich die Sachen, die Situation am besten treffen, weil wir in einer Umbruchphase sind. Das dürfen wir nicht vergessen, dass da noch einiges auf uns zukommt die nächsten Jahre, wenn das alles am Zusammenklappen ist, was eben wirtschaftlich läuft. Das ist ziemlich absehbar. Ne? Und von daher ist es wichtig, eine Position zu beziehen.
Vielleicht nochmal zurück zu Emanuels Frage, wie das auch mit der Zusammenarbeit mit der AfD aussehen könnte. Also ich glaube, ein inoffizielles oder sagen wir mal ein ideologisches Bündnis zwischen der AfD und Pegida besteht ja schon. Es ist ja so, dass Frauke Petry, die in Sachsen die AfD-Vorsitzende ist, nach einem Treffen mit dem Organisationsteam von Pegida gesagt hat, dass es da große inhaltliche Überschneidungen gibt. Und es dürften wohl auch bei den Pegida-Anhängerinnen und Anhänger eine Menge Leute sein, die eben die AfD auch sympathisch finden. Insofern sind die AfD im parlamentarischen Kontext und Pegida im außerparlamentarischen Kontext, glaube ich, durchaus als zwei Momente einer gesellschaftlichen Tendenz auch zu verstehen. Dass es aber zu einer verbindlicheren Zusammenarbeit kommt zwischen AfD und Pegida, das glaube ich derzeit nicht, und zwar aus strategischen Gründen, weil ja die AfD einerseits als seriöse Partei, eben auch als Partei, die parlamentarisch wirkt und nicht unbedingt auf der Straße wahrgenommen werden will, und andererseits Pegida eben als parteilose oder vielmehr parteiübergreifende Bewegung wahrgenommen werden will. Und beides würde ja eigentlich durch eine engere Komplizenschaft gewissermaßen torpediert.
Ja, ich würde da anschließen. Und zwar haben wir jetzt viele Punkte angesprochen gehabt mit der AfD, mit Pegida. Wir hatten auch diese antisemitischen Montagsdemos bereits angesprochen. Das alles zeigt, dass wir uns in einer ziemlich alarmierenden Situation letzten Endes gerade befinden. Wir haben verschiedenste rechte reaktionäre Bewegungen. Wenn nicht sogar die größte rassistischen, antisemitischen und völkischen Bewegungen seit Jahren. Und das bedeutet eben eine große Gefahr für alles, was in diesen Augen vermeintlich nicht deutsch, wertlos oder gefährlich als gefährlich bezeichnet wird. Was das Weitergehen dieser Demonstrationen angeht, das lässt sich natürlich schwer sagen. Wir hatten jetzt diese Attentate, Anschläge in Paris, die auch nochmal eine viel größere Teilnehmerinnenzahl in Dresden letztlich hervorgerufen hat vielleicht. Solche Faktoren können wir nicht sagen und nicht vorhersehen. Meine Einschätzung ist so ein bisschen, dass diese Demonstrationen als jetziger Ausdruck dieser Bewegung früher oder später, ich will mich da auf keine Zeit festlegen, aber in der Form abflauen werden. Worauf wir uns einstellen müssen, sind Verformungen dieser Bewegung, neue Bündnisse, neue Erscheinungsformen, vielleicht dann nicht mehr der Islamismus, sondern ganz offen der Geflüchtete, an dem sich gestört wird oder sonst was. Mit dieser Montagsquerfront, da sind große Schnittmengen, ich glaube, da wird auch noch was zu erwarten sein. Das Problem wird also lange Zeit noch uns beschäftigen in verschiedenen Ausformungen. Ja.
Mit diesem Ausblick auf die Zukunft oder vielleicht auch auf die bedrohliche Zukunft schließen wir jetzt diese Sendung des ABS-Magazins. Herzlichen Dank an alle unsere Gäste, Wolfgang aus München, Tino Frankfurt, Oliver Frankfurt und Till Frankfurt. Herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch beteiligt habt an der Diskussion.
Und ich bedanke mich bei Emanuel für die sehr große redaktionelle Vorarbeit zu dieser Sendung
und für
die Moderation.
Ich bedanke mich für die sehr dynamische und lebendige Moderation. Dankeschön. Ja, und also die Politik ist nicht zu Ende, das Leben geht nach heute Abend weiter. Wir machen jetzt erstmal Schluss, aber zu erwähnen ist nochmal, dass wir hier eine Co-Produktion gemacht haben von Radio X mit Radio LoRa.
Ja, und auch wir möchten uns bedanken, dass wir zu dieser guten Diskussion eingeladen worden waren.